Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Herzlich willkommen. Sechs Monate sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vergangen. In den baltischen Staaten wird das Kriegsgeschehen besonders aufmerksam verfolgt. Die Bewohner der zweitgrößten lettischen Stadt, Daugavpils, sind mehrheitlich russischsprachig. Wie blicken Sie auf den Krieg? Außerdem, angesichts der Gasknappheit bereitet man sich in Österreich auf einen schwierigen Winter vor. Und wir schauen uns die slowakische Umweltpolitik genauer an. Das sind die Themen bei Europa heute. Schön, dass Sie dabei sind. Für Estland, Litauen und Lettland war der Weg zur Unabhängigkeit von der Sowjetunion vor mehr als 30 Jahren mühsam. Mit ihrer sowjetischen Vergangenheit hadern die drei baltischen Staaten seit langem. Der russische Überfall auf die Ukraine hat sowjetische Überbleibsel im Baltikum noch mehr in den Fokus der Kritik gerückt. In der estnischen Stadt Narva ist deshalb in der vergangenen Woche ein großes Sowjetpanzermonument entfernt worden. Auch in Litauen wurden Denkmäler abgerissen. Und auch in Lettland sollen Sowjetkriegsdenkmäler verschwinden, zum Beispiel auch in der zweitgrößten lettischen Stadt Daugavpils. Allerdings, die Mehrheit der Bevölkerung in Daugavpils ist russischsprachig. Christian Blenker hat vor Ort mit den Menschen über ihre Ansichten zum Krieg und über die russische Kultur in Lettland gesprochen.
Wer nach Daugavpils kommt, tut gut daran, etwas Russisch zu sprechen. Die Stadt tief im Südosten Lettlands gilt als Hochburg der russischen Minderheit. Trotz EU- und NATO-Mitgliedschaft fühlt und spricht die Mehrheit hier Russisch. Doch das soll sich ändern. Während der Sowjetzeit wurden hier viele Betriebe gebaut. Aus der ganzen Sowjetunion wurden Arbeiter eingeladen, nach Daugavpils zu kommen, um hier zu arbeiten. Und so wurde der Anteil der Letten in der Stadt immer weniger. Aivars Jankowskis ist Beamter des lettischen Justizministeriums. Sein Job? Eine Art Sprachpolizist. Heute kontrolliert er eine Bar. Laut Gesetz muss die Menükarte auch auf Lettisch angeboten werden. Während der Beamte die Karte Seite für Seite durchblättert, fahren wir zur alten Lokomotivfabrik von Daugavpils. Zu Sowjetzeiten ein 4000-Mann-Betrieb. Seit 150 Jahren nehmen sie alte Zugmaschinen auseinander, warten und reparieren sie. Wir treffen Sergei Gladkov, einen der Chefs hier. Ich glaube, wir sind die einzigen in Europa, die noch die alten Motoren reparieren können. Nein, ich glaube das nicht nur. Ich bin mir sogar sicher. Dieser Dieselmotor ist fertig und geht nach Deutschland. Nach Russland geht nichts mehr. Dafür schauen wir jetzt nach Europa. Nachdem Russland die Krim 2014 annektiert, treffen die Sanktionen auch das Werk. Viele verlieren ihre Jobs. Seit Februar kommen nun gar keine Lokomotiven mehr aus Russland. Sergej zeigt uns eine Zugmaschine aus der Ukraine. Ein Ungetüm aus Metall mit unzähligen Rohren, Schrauben und Bindungen. Gerade frisch repariert für 8 Millionen Euro. Die Rechnung ist noch nicht bezahlt. Aber man müsse doch helfen, meint er. Mit dem Krieg sei alles komplizierter geworden. Krieg ist die letzte Lösung. Er stammt doch aus einem anderen Jahrhundert. Man muss miteinander reden, Konflikte diplomatisch lösen. Er selbst ist in Daugavpils geboren. Neben Letten und einer großen Mehrheit aus Russland arbeiten auch Ukrainer hier. Ich will wissen, ob sie im Werk über den Krieg sprechen. Wer hier zur Arbeit kommt, soll Züge reparieren. Wer reden will, kann das zu Hause tun. Was ich hier von den Leuten brauche, ist, dass sie Züge reparieren. Das ist alles. So zurückhaltend wie in der Lokomotivfabrik sind nicht alle in Daugavpils. Mitten in der Stadt gibt es einen kleinen Wochenmarkt. Bunte Tomaten, frische Blaubeeren, Obst und Gemüse in allen Farben und Formen werden hier verkauft. Doch die Geschäfte laufen schleppend. Die EU-Sanktionen gegen Russland bemerken sie auch hier, erzählt uns eine russische Verkäuferin namens Lena. Nur wenige Menschen kaufen bei ihr ein.
Natürlich spüre ich das, vor allem bei den Preisen. Gas, Heizung und Wasser, alles ist teurer geworden. Diese Sanktionen trifft das Volk, nicht die Regierung, sondern die Menschen. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Schnell spricht eine ältere Frau unser Kamerateam an. Als sie hört, dass wir aus Deutschland kommen, beginnt sie sofort energisch auf die EU und die Sanktionen zu schimpfen.
Früher hat die Heizung im Winter 100 Euro gekostet. Wenn ich jetzt dreimal so viel zahlen muss, dann reicht meine Rente nicht. Alles für die Heizkosten.
Die Sanktionen seien doch eine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg, entgegne ich.
Russland bringt humanitäre Hilfe in den Donbass, nach Mariupol, überall hin. Russland tötet keine Einwohner. Aber die Nationalisten in der Ukraine, die machen das. Die führen den Krieg.
Auch 6 Monate nach Kriegsbeginn geht ein Riss durch die lettische Stadt Daugavpils. Es gibt 2 Erzählweisen hier über das, was in der Ukraine passiert. Die lettische Regierung greift ein und durch. Denkmäler aus der Sowjetzeit sollen verschwinden. Eines davon besteht aus 7 spitzen Streben aus grauem Stein. Davor liegen Blumen und Kränze. Es erinnert an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Ich treffe Juris Zeitchefs. Der Politiker saß lange für eine prorussische Partei im Stadtparlament. Wer gegen die Denkmäler einen Krieg führt, ist ein großer Idiot. Eine Frau ist am 9. Mai mit einem roten Kopftuch gekommen. Die Polizei hat verlangt, dass sie das Tuch abnimmt. Meiner Meinung nach ist das Russophobie. Für den Russen eine Provokation, für den lettischen Beamten Aivars schlicht die Umsetzung von Gesetzen. Wir sind zurück in der Bar. Die Menükarte ist fertig kontrolliert. Es war fast alles in Ordnung. Der Besitzer Jewgenis Michalowskis erleichtert. Der Inspektor ist gekommen und hat auch ein paar Fehler gefunden, rein grammatikalisch. Wir werden sie korrigieren. Es wird alles okay. Als wir die Bar verlassen, will ich wissen, ob solche Kontrollen die Stimmung in der russischen Gemeinde nicht aufheizen würden. Ich denke, diese Situation ist nicht akzeptabel. Seit 30 Jahren lebe ich in einem unabhängigen Lettland und wir müssen immer noch prüfen, ob die Menschen lettisch sprechen. Und was die Kriegsdenkmäler angeht, sie sollten schon längst weg sein, denn der Krieg ist lange vorbei. Wann genau das Denkmal in Daugavpils entfernt wird, will Lettlands Regierung bislang nicht sagen, aus Sorge vor Protesten der russischen Gemeinde.
Die Reportage von Christian Blenker aus der lettischen Stadt Daugavpils. Weitere Beiträge aus dem Baltikum 6 Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine können Sie auch in einer Spezialausgabe des Weltspiegel in der ARD sehen. Der Wert von Freiheit, der wird im Baltikum hoch eingeschätzt. Das liegt an der jahrzehntelangen Besatzung durch die Sowjetunion. Auch für Tschechien und die Slowakei ist Freiheit keine Selbstverständlichkeit. Gestern erinnerte man mit Gedenkveranstaltungen in der tschechischen Hauptstadt Prag und im slowakischen Bratislava an den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die damalige Tschechoslowakei am 21. August 1968. Bei der blutigen Niederschlagung des Prager Frühlings wurden mehr als 130 Menschen getötet. Die Erfahrungen aus dieser Zeit und der samtenen Revolution 1989 wirken bis heute nach. Das ist auch ein Grund, warum es bislang in der Slowakei keine grüne Partei gibt, wie Wiebke Lehnhoff recherchiert hat.
Er ist nach der Parlamentswahl Anfang 2020 zum Hoffnungsträger geworden für slowakische Umweltverbände und Aktivisten.
Jan Budaj, Minister životného prostředí Slovenskej republiky.
Jan Budaj, seit der Wahl Umweltminister der Slowakei. Es ist das erste Ministeramt in der langen politischen Laufbahn des 70-Jährigen. Angefangen hat er als Bürgerrechts- und Umweltaktivist in den 1970er und 80er Jahren. Budaj war auch ein führender Kopf der samtenen Revolution, durch die im Jahr 1989 das kommunistische Regime der damaligen Tschechoslowakei gestürzt wurde. Seitdem war er in 6 verschiedenen politischen Parteien und Konstellationen aktiv. Aktuell in der konservativen Partei Olano. Einer grünen Partei mit klarem Umweltschwerpunkt gehörte Jan Budaj bisher nicht an, denn so eine gibt es nicht in der Slowakei.
Ja, ich versuche, diese ganze Agenda zu ersetzen und diese Probleme zu lösen. Aber Sie haben völlig recht, wir haben keine grüne Partei. Und ich glaube, diese ganze Parteienstruktur in der Slowakei, die wird sich noch jahrzehntelang entwickeln.
Aus deutscher Sicht ist die Parteienlandschaft der Slowakei jedenfalls deutlich anders. Nämlich ständig in Bewegung und stark zerklüftet, sagt Kai-Olaf Lang, Experte für Ost- und Mitteleuropa von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Es gibt zwar einige mittelgroße Parteien, aber auch sehr viele kleinere Gruppierungen, die im Grunde in bestimmten Nischen zu Hause sind. Dazu trägt auch bei, dass das slowakische Parteiensystem stark personalisiert ist. Es gibt immer wieder starke Führungspersönlichkeiten, die eigene Parteien gründen, sozusagen politische One-Man-Shows.
Die Bindung der Wählerschaft an Parteien sei viel weniger ausgeprägt als in Deutschland. Sehr oft können Parteien in der Slowakei auch nicht so eindeutig einer Weltanschauung zugeordnet werden. Ein Beispiel dafür war Olano, die Partei, mit der es Jan Budaj vor 2 Jahren in die Regierung geschafft hat. Sie hatte sich erst gegen Korruption und politische Eliten positioniert, galt als Protestpartei. Nach der Wahl zeigte sich dann ihre konservative Ausrichtung. Auf die Frage, warum es keine grüne Partei in der Slowakei gibt, antwortet Mitteleuropa-Experte Kai-Olaf Lang mit der Gegenfrage. Warum sollte es eine geben? Denn
in der Slowakei und in den meisten Ländern Ostmitteleuropas gibt es keine relevanten, ökologisch orientierten parteipolitischen Gruppierungen. Das hängt damit zusammen, dass die gesellschaftlichen Erwartungen und die wesentlichen Themen, die nach 1989 debattiert wurden und werden, in anderen Bereichen liegen. Der Schutz, die Wiederherstellung, die Sicherung von Demokratie.
Später sei das große Thema die Bekämpfung der Korruption gewesen, auch bei den letzten Parlamentswahlen. Wichtig seien außerdem soziale und wirtschaftliche Fragen, zum Beispiel, ob mehr umverteilt werden sollte. Erst danach komme Umweltpolitik für viele Menschen in der Slowakei.
Mittelfristig werden sich Veränderungen einstellen und die zeichnen sich ja teilweise auch ab. Und das hat natürlich in Teilen etwas mit einem Generationswechsel zu tun.
Das meint auch Umweltminister Jan Budaj. Als Umweltpolitiker ist er zuletzt in die Kritik geraten. Von der Opposition wurde ihm unter anderem vorgeworfen, im Fall eines vergifteten Flusses nicht schnell genug gehandelt zu haben. Doch ein Misstrauensvotum Ende Juni scheiterte. Jan Budaj kann also weiter versuchen, seine Vorstellung von Umweltpolitik umzusetzen.
Grüne Politik kann auch eine sehr positive Form von Patriotismus in der Slowakei werden. Und genau so möchten wir grüne Politik und grüne Ideen auch hier aus dem Umweltministerium kommunizieren.
Aber wie viel Gelegenheit Budaj dazu noch hat, ist ungewiss. Denn die 4-Parteien-Regierungskoalition ist schwer zerstritten und könnte auseinanderbrechen.
Wiebke Lehnhoff über Umweltpolitik in der Slowakei. Bis Ende des Monats muss sich die Regierungskoalition einigen. Andernfalls sind Neuwahlen wahrscheinlich. Ebenfalls Ende des Monats wird mal wieder die Lieferung von Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline gestoppt. Der russische Staatskonzern Gazprom gibt als Grund eine erneute Wartung an und hält sich bereits offen, dass, Zitat, technische Probleme auch anschließend die Gaslieferung erschweren könnten. Die Gasknappheit, die aus dem russischen Angriff auf die Ukraine herrührt, ist in vielen Ländern Europas ein Thema. In Österreich ist man ähnlich abhängig vom russischen Gas wie in Deutschland. Entsprechend haben die Kommunen teilweise bereits Energiesparmaßnahmen beschlossen. Und in Österreich wird sogar das in Deutschland bekanntermaßen leidenschaftlich diskutierte Tempolimit auf Autobahnen ernsthaft debattiert. Und zwar Tempo 100. Ist Österreich damit auf den Winter gut vorbereitet? Dieser Frage ist Jean-Marie Magro nachgegangen.
Im Winter könnte es mit der Energie in Österreich knapp werden, fürchtet Wolfgang Matt, Bürgermeister von Feldkirch, einer Kleinstadt in Vorarlberg. Wegen des fehlenden russischen Gases wird es ohne Einsparungen nicht gehen, sagt Matt. Er ist zu der Einsicht gekommen:
So lieb und teuer uns unsere wirklich schönen historischen Gebäude sind, die wir in der Stadt haben, die wir auch entsprechend anstrahlen und die ein wahnsinnig schönes Stimmungsbild auch ergeben in der Nacht, schalten wir einmal bewusst diese Beleuchtung ab.
Denn Veränderung fängt bei einem selbst an, meint Bürgermeister Matt. Seit dem 1. August bleiben historische Gebäude in Feldkirch dunkel. Das, was die Gemeinde macht, soll einen Gedankenprozess beim Bürger anstoßen.
Und damit auch er in die Überlegung kommt, Sapperlott, was tue ich eigentlich in der Geschichte?
Feldkirch ist eine von vielen Kommunen in Österreich, die sich schon dazu entschieden haben, Maßnahmen zum Energiesparen einzuleiten. Gregor Tenius arbeitet bei der österreichischen Energieagentur, einem Think Tank, der Politik und Wirtschaft berät. Tenius sagt, Kommunen hätten vor allem zwei Hebel, die Beleuchtung und die Wärmeversorgung öffentlicher Gebäude. Das heißt,
wir drehen nicht sämtliche Lichter ab, wir drehen auch sicher nicht sämtliche Heizkörper ab, aber wir sollten uns dann wirklich bei jedem Einzelnen fragen, brauchen wir den unbedingt? Und da steckt schon ein ziemliches Potenzial.
Die Stadt Wien überlegt etwa, öffentliche Gebäude, Büros und kommerzielle Gebäude nur noch bis maximal 19 Grad zu beheizen. Tenius findet, solche Maßnahmen sind wichtig.
Das, was Gemeinden tun, ist wirklich extrem sichtbar. Das ist direkt vor der Haustür der Menschen sozusagen. Man darf da nicht in die Falle treten und sagen, ja, aber im Verhältnis ist das gar nicht so viel, weil ich eben glaube, dass dieser Multiplikator, dieser Vorbildeffekt einfach sehr groß ist.
Das sieht auch die österreichische Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler so. Die Grünen-Politikerin sagt, in Österreich herrsche eine ähnlich große Abhängigkeit von russischem Gas wie in Deutschland.
Für diesen Winter und vielleicht auch noch für den nächsten Winter ist sicher das Einsparen ein enorm wichtiger Beitrag, weil viele dieser Dinge, um uns aus dieser Abhängigkeit zu befreien, ein Kraftakt sind.
Im Sommer kommt es zwar manchmal zu Frequenzschwankungen im Netz und dadurch auch vereinzelt zu Stromausfällen, aber im Winter wird weniger Strom aus Wasserkraft gewonnen. Dann wird russisches Gas zunehmend für die Stromproduktion verwendet. Um Ressourcen zu schonen, wird in der österreichischen Politik nun auch ernsthaft über ein Tempo 100 auf Autobahnen debattiert. Derzeit gelten 130 Stundenkilometer.
Also prinzipiell runter vom Gas immer eine gute Idee. Wer beim Autofahren das Tempo reduziert, der spart Energie, der schont die Umwelt und außerdem spart man damit dieser Tage natürlich auch Geld, weil geringerer Spritverbrauch natürlich auch weniger Kosten bedeutet.
Allerdings gibt es im Parlament derzeit keine Mehrheit dafür, weshalb es die Klimaministerin bei Appellen belässt. Im September dann möchte Gewessler ihre neue Energiesparkampagne vorstellen, kurz vor Beginn der Heizperiode.
Der Beitrag von Jean-Marie Magro über Energiesparmaßnahmen in Österreich. Das war die Sendung Europa heute. Ich bin Katharina Beetz. Danke fürs Zuhören und bis bald.